Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
In der letzten Woche haben wir miteinander gelernt, dass Verliebte ihre Beziehung auf die Ehe ausrichten sollen. Für die, die das allererste Mal da sind, wir sind gerade in einer Predigtreihe. Liebe, Ehe, Sexualität, das sind die Themen, die uns beschäftigen, und in einigen Predigten wollen wir das ganze Thema auffächern. Und die Zielgerade ist eingeleitet. Die verliebte Paare fokussieren sich auf die Ehe, und irgendwann werden Verliebte feststellen, was Paulus in 1. Korinther 7, Vers 9 sagt: Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Ihr bekommt schon langsam mit, dass ich den Vers wirklich sehr mag. Also es kommt dann irgendwann dieser Punkt, wo man weiß, okay, jetzt müssen wir wirklich auf die Zielgerade gehen. Und die Ehe ist jetzt der Hafen, wo es reingehen soll. Aber wie geht heiraten denn eigentlich? Was muss passieren? Wie geschieht das, dass aus einem unverheirateten Paar ein verheiratetes Paar ist? Ist das einfach eine private Übereinkunft, die zwei Menschen für sich beschließen? Muss man zwangsläufig zum Standesamt gehen? Oder reicht es, eine Zeremonie in einer Kirche zu haben, zum Pastor zu gehen und von ihm eine Segenshandlung zu erbitten? Oder sind wir schon verheiratet, sobald wir miteinander Geschlechtsverkehr haben? Vielleicht wird für die allermeisten diese Frage so mehr oder weniger leicht zu beantworten sein und sagen, naja, ist das so ein großes Thema, das kann man schnell abhaken. Allerdings gibt es tatsächlich auch unter Christen sehr viel Unklarheit, wie man eigentlich dazu kommt, dass man dann auch als verheiratet gilt. Ganz oft erlebe ich das tatsächlich, dass wenn Menschen unverheiratet zusammen sind, dass es irgendwie fromme Christen um sie herum gibt, die sagen, aber ihr seid ja im Herzen miteinander verheiratet. Haken hinter. Naja, ist das so? Ja, was begründet denn eigentlich diese Ehe? Und viele Christen sind nicht in der Lage, es von der Schrift zu definieren und darzulegen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wenn jeder von uns, wenn jede Gemeinde, wenn jeder Christ so seine eigene Definition hat, ab wann man als verheiratet gilt, dann hast du ganz schnell Chaos. Der eine sagt, du musst zum Standesamt. Ach nee, das mit dem Standesamt, das lasse ich. Hauptsache, ich habe mit dem Pastor geredet. Die einen sagen, nee, das mit dem Pastor, das muss schon mit einem Fest gekoppelt sein. Ja, wir wollen einen großen Saal haben, wir machen nur Standesamt und das reicht jetzt erstmal. Und andere sagen, nein, wir haben Sex miteinander und deswegen sind wir verheiratet, weil man durch die Sexualität verheiratet ist. Ja, was ist es denn jetzt? Wie funktioniert das denn eigentlich? Ich möchte als Grundlage zu unserem Thema Matthäus 19, Vers 5 bis 6 lesen, Worte von Jesus, als er konfrontiert wurde mit Fragen der Ehe und damals ganz konkret das Thema der Ehescheidung. Aber das wird heute nicht unser Thema sein. Wobei ich lese ab Vers 4, von 4 bis 6. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was Jesus hier macht, ist, er verweist seine Leute, die ihn gerade fragen, Pharisäer, die mit ihm im Gespräch sind, verweist er auf die Bibel. Er geht ins Alte Testament und sagt, habt ihr nicht gelesen, was passierte, als Gott Mann und Frau schuf? Was dann dort geschrieben steht? Aus 1. Mose 2, Vers 24 zitiert Jesus, wir sehen auch hier, wie Jesus mit der Bibel umgeht, dass Gottes Wort heilig ist und dass das die Referenz ist, auf die Jesus zugreift. 1. Mose 2, Vers 24 wird dann zitiert. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Das, was Jesus hier sagt, das bildet die Grundlage für ein richtiges Eheverständnis. Die Ehe ist demnach schon immer Gottes Idee von Anfang an gewesen. Das müssen wir festhalten, die Ehe ist kein Produkt unserer kulturellen Überlegung, dass wir uns irgendwie überlegen, wie kann Familie funktionieren, wie können Ehegemeinschaften aussehen. Ehe wird nicht von Menschen definiert, lass uns mal Ehe erfinden, sondern die Ehe ist definiert, geschaffen vom Schöpfer selbst, und zwar in der Schöpfungswoche. Also Gott wollte die Menschen nicht losschicken, ehe er nicht geklärt hat, was Ehe ist. Also ihr merkt, die Ehe hat ihre Ursprünge ganz im Anfang und hat auch eine heftige Bedeutung, wenn das schon an den Anfang gelegt wurde, bevor ihr irgendetwas macht, Mann und Frau, sollt ihr wissen, was es mit der Ehe auf sich hat und wie das funktioniert. Es ist meine Idee und nicht euer Produkt. Und weil die Ehe von Gott eingesetzt ist, entspricht die Ehe in ihrem Wesen auch einem göttlichen Bundesschluss und nicht einfach einen zwischenmenschlichen Vertrag, den eine Person mit einer anderen Person schließen. Wir haben es nicht mit einem einfachen Ehevertrag zu tun, sondern es ist ein göttlicher Bund, ein Bündnis, was zwei Personen eingehen, was heilig ist und was besonders ist. Es ist ein göttlicher Bundesschluss, den hier Gott initiiert. In Sprüche 2, Vers 17 lesen wir, dass das Buch der Sprüche vor einer Frau warnt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Okay? Es geht hier nicht, es war nie die Idee, lass uns mal eine Beziehung haben auf Zeit und dann schauen wir, wie wir so uns durchnavigieren und dann, wenn es nicht mehr passt, dann wechseln wir das. Es ist nicht einfach nur eine Vereinbarung, es ist nicht nur ein Vertrag, sondern es ist ein Bund. Es heißt hier, dass sie den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Das zeigt, dass wenn Gott etwas zusammenfügt in einem heiligen Bund, dass wenn einer da heraustritt, herausgeht und das vergisst, dann hat er nicht nur ein Problem auf zwischenmenschlicher Ebene, sondern es tangiert Gott. Gott ist bewegt, Gott ist berührt, wenn dieser Bund verletzt wird. Das, was Mann und Frau miteinander in der Heirat tun, ist mehr als eine zwischenmenschliche Vereinbarung von zwei Individuen, was sie sich selber definieren können. Wir definieren den Anfang, wir definieren die Bedingungen und wir definieren auch das Ende. Das steht uns nicht zu. Auch wenn es in unserem Land zum Beispiel politische Debatten gibt, wie wollen wir Ehe definieren? Dann ist es keine Frage, wie wir Menschen Ehe definieren wollen. Wenn wir von Dingen sprechen, die wir nicht geschaffen haben, müssen wir zum Schöpfer gehen und fragen, wie hast du dir die Sache ausgedacht? Und deswegen ist für uns Christen in großen Debatten in unserem Land, die auch in unserem Land geführt werden, über Ehe, können wir nicht schweigen und können uns auch nicht an einen runden Tisch setzen und sagen, lass uns mal einen Kompromiss aushandeln, wie wir Ehe verstehen wollen. Sondern wir Christen haben eine eindeutige, wahrhaftige Botschaft weiterzugeben, wie der Schöpfer sich die Ehe ausgedacht hat. Du kannst alle möglichen Gedanken und Ideen noch drumherum bauen. Das kann ich dir auch nicht wegnehmen, wenn du so denken willst. Aber du kannst nicht von mir verlangen, dass ich das, was Gott geschaffen hat und als gut bezeichne, dass ich dem nochmal ein Upgrade gebe. Und nochmal ein Update, weil es ist irgendwie, ja, es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ja, Gott hat schon da was gestartet, aber er hat es halt nicht bis zum Ende gedacht. Ne? Deswegen gucken wir noch mal, was sollten wir in unserer Zeit da noch hinein aktualisieren. Malachi 2, Vers 14 gibt noch mal diesen selben Gedanken, dass es hier um einen göttlichen Bund geht, folgendermaßen wird es hier beschrieben. Gott ist Zeuge gewesen zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an welcher du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Hier haben wir wieder diesen Gedanken. Nicht einfach nur eine Vereinbarung, ein göttlicher Bund, ein Bündnis, was vor Gott heilig ist. Und Gott geht so weit, dass er sagt, wenn du heiratest, dann hast du vielleicht links und rechts seine Trauzeugen dabei gehabt. Wer hatte Trauzeugen bei seiner Ehe dabei, bei seiner Eheschließung? Ist euch bewusst, dass bei eurer Eheschließung Gott als Zeuge dabei war? Ihr habt ihn vielleicht nicht gefragt, aber Gott kommt nicht auf Bestellung. Wenn Gott etwas wichtig ist, dann ist er da. Und wenn Mann und Frau sich entscheiden, dazu zu heiraten, ist Gott Zeuge. Das ist zum einen etwas total Wunderbares. Das kann einem auch echt Mut geben, für die Ehe zu wissen, der Herr war dabei. Bei der Eheschließung war er dabei. Er ist Zeuge und ich kann ihn um Rat fragen, ich kann ihn bitten, dass er eingreift, dass er uns hilft. Und es ist auf der anderen Seite auch etwas Ehrfurchtgebietendes. Gott war dabei. Okay, mein Vorhaben, was ich vielleicht mir jetzt gefasst habe, wie ich mit diesem Bund umgehe, das ist nicht meinem Belieben ausgesetzt. Gott war dabei, um Himmels Willen, wusstest du das? Und wir sehen, dass Jesus hier in Matthäus 19, Vers 6 sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also laut Jesus handelt Gott selbst an dem Ehepaar, das sich ein Eheversprechen gibt und den Bund der Ehe schließt. Gott fügt das zusammen. Es ist bezeugt vor dem allmächtigen Gott. Nicht jeder Vertrag, den wir schließen, hat dieses Niveau. Nicht jede Vereinbarung, die wir treffen, hat diesen heiligen Charakter wie das, worüber wir heute sprechen. Und es ist interessant, wenn wir verstanden haben, dass die Ehe ein Bündnis ist und wir uns fragen, wie wird denn eigentlich geheiratet? Werden wir sehen, wenn du einen Streifzug durch die Bibel machst, dass Bünde, die Gott schließt, niemals heimlich geschehen, sondern immer zeichenhaft, symbolisch und für alle wahrnehmbar. Alle sollen es sehen, alle sollen es hören. Es ist nicht einfach nur eine innere Veränderung von einem Individuum, sondern das, was geschieht, soll nach außen sichtbar werden. Und das sehen wir immer, wenn Gott einen Bund schafft. Arche Noah zum Beispiel. Er schafft einen Bund und setzt einen Bogen in den Himmel, den wir heute noch schauen können und wo wir uns an die Güte und Freundlichkeit Gottes erinnern können. Gott möchte, dass der Bund, den er schließt, dieses heilige Bündnis, dass andere es sehen und davon Kenntnis nehmen, da ist was passiert. Unabänderlich ist hier etwas geschehen. Im alten Israel oder auch bis zu den heutigen Tagen, Juden, wenn sie Kinder bekommen, um den Bund Gottes mit seinem Volk Israel zu bekräftigen, gibt es auch ein Zeichen, was eingeführt wurde, und zwar die Beschneidung der jungen Neugeborenen, dass sie beschnitten werden. Glaub mir, das merkst du. Das ist sehr interessant. Es ist ein äußerlicher Akt für eine innere Realität. Und das ist nicht etwas, was sich Menschen ausdenken aus Gefühlsduselei und Sentimentalität, sondern Gott ist das Äußere wichtig, weil es ein Spiegel ist von dem, was innerlich stattfinden soll. Und so haben wir, wenn wir jetzt mal ins Neue Testament gehen, genau das Gleiche. Wenn jemand in die Vereinigung mit Jesus Christus kommt und ein Jünger Jesu wird, ewiges Leben empfängt, einen lebendigen Glauben an den lebendigen Gott hat, dann ist das nicht etwas, was heimlich für einen selber bleibt, sondern es mündet worein? In die Taufe, die kein Abzeichen ist für ein langes, beständiges Christenleben, sondern ein Zeichen dafür, hier hat jetzt etwas begonnen. Diese Person gehört sich nicht mehr selbst. Sie hat deklariert, ich bin gestorben und ich gehöre jetzt jemand anderem. Ich lebe mein Leben mit Jesus. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen für eine unsichtbare Realität, die in deinem Herzen losgeht. Wer hat sich das ausgedacht? Ah, die Kirche, die immer so auf Taufe Wert legt, das nervt mich. Gibt so einige Christen. Meine Lieben, das hat Jesus gesagt. Und ich hoffe, dass er dich nicht nervt. Jesus hat gesagt, tauft sie. Gleich am Start. Macht sie zu Jüngern, tauft sie. Wenn du Jünger Jesu bist, wenn du Jesus liebst, und weißt, dass du ewiges Leben hast in ihm, Lass dich taufen, besser gestern als heute. Das ist kein Spaß. Gott ist es wichtig, dass wir die äußerlichen Faktoren nicht vernachlässigen. Er hat sich selber ausgedacht. Wer bin ich, dass ich Ratgeber bin und sage, Gott, das ist nicht so notwendig. Doch die äußerlich wahrnehmbaren Zeichen und symbolhaften Handlungen für innere geistliche Realitäten sind wichtig. Und deswegen feiern Christen auch immer wieder das Abendmahl. Könnte man das Abendmahl auch kicken? Nein, kann man nicht. Gott hat sich damit etwas ausgedacht. Im Äußeren soll etwas sichtbar werden. Deswegen sagt die Schrift zum Beispiel auch, dass wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir das Treffen der Christen nicht versäumen sollen. Ja, aber ich kann doch auch auf YouTube mein Christsein leben. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Wenn du bettlägerig bist, ja, und nicht mehr gehen kannst, Halleluja, dass es diese Technik gibt. Aber wenn du laufen kannst, dann komm. Weil es wichtig ist, wir brauchen die äußerliche Komponente. Nichts in unserem Leben funktioniert einfach nur innerlich. Sondern es braucht den äußeren Ausdruck. Denn das, was in meinem Herzen richtig wichtig wird, ich versichere dir, du wirst Sorge tragen dafür, dass das, was in dir innerlich wichtig ist, dass diese Wichtigkeit andere von dir mitbekommen. Wenn du für etwas ein Herz hast, dann wird das nicht nur im Herzen bleiben, sondern es wird Hände und Füße kriegen. Und es wird in Bewegung gesetzt, weil es wichtig ist. Oder? Amen?
Amen. Wer jetzt Amen gesagt hat und nicht getauft ist, bitte bei mir melden.
Also all diese Dinge sind von Gott gegebene, öffentlich sichtbare Bekundungen, um die Wirklichkeiten seines Bundes darzustellen. Und wir finden diese Art von Bekräftigung auch in alltäglichen Dingen in der Bibel. Zum Beispiel in Ruth 4, Vers 7 heißt es, früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen und das galt als Bezeugung in Israel. Witzig, oder? Machst ein Tauschgeschäft und jetzt erstmal Schuh ausziehen. Frag mich nicht, wie sie da nach Hause gegangen sind. Ich stell mir das dann so vor, ja, jetzt hat er meinen Schuh und ich sein, aber der passt nicht zu meinem. Ist jetzt nicht unser Thema, aber die damalige Welt hat so funktioniert. Wenn Leute etwas fix machen wollten, gab es ein äußerlich wahrnehmbares Zeichen. Wir tauschen keine Schuhe aus, preis den Herrn, sondern wir unterschreiben was. Oder wir geben uns die Hand auf ein Wort. Zumindest früher war das so. Ein Handschlag hat was gegolten. Und du hast erstmal überlegt, gebe ich ihm jetzt meine Hand da drauf oder nicht? Weil reden kann ich viel, oder? Reden können wir viel. Oh, wie viel Versprechungen ich schon gemacht habe und dann nicht eingehalten habe. Aber wenn ich meine Hand gegeben habe da drauf, dann hat das nochmal eine ganz andere Dringlichkeit. Also wir merken, die äußeren Signale sind nicht egal. Und auch beim ehelichen Bundesschluss handelt es sich in der Bibel niemals, niemals um eine rein private Liebesgemeinschaft oder Vertrauensgemeinschaft, wo zwei sich ganz innig lieb haben und sagen, du und ich, wir zwei, für immer, just the two of us. Nur wir beide. Und jetzt sind wir verheiratet. Sowas wirst du in der Bibel nicht finden. In der Bibel findest du deswegen eher öffentlichkeitswirksame Feste, die gefeiert wurden, damit das ganze Dorf weiß, hier hat sich etwas verändert. Diese zwei sind nicht mehr alleine, sondern sie sind eins. Zum Beispiel lesen wir in 1. Mose 29, Vers 22, da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Es wird ein Fest gefeiert. Alle sollen kommen und sollen sehen, sie sollen Zeugen sein von dem, was hier passiert. Und erst danach galten die Personen als verheiratet. Nicht davor. Es gab also einen öffentlichen Ritus, der dazu beigetragen hat, dass das jetzt festgemacht wurde. Und wir haben ja in unserem Bibelleseplan, die dem folgen, jetzt mit dem Johannesevangelium begonnen. Und dort stolperst du direkt in Johannes 2 in eine Hochzeit, wo Jesus und seine Mutter eingeladen sind und bei diesem Hochzeitsfest sind. Und so findest du das in der Schrift immer wieder verteilt, dass man Feste gefeiert hat, öffentlichkeitswirksame Zeremonien abgehalten hat, dass Leute wissen, hier hat sich etwas getan. Die Gesellschaft, unsere Umgebung, muss über die eheliche Verbindung zwischen Mann und Frau in Kenntnis gesetzt werden. Warum? Mit der Ehe verbinden sich für die Eheleute einzigartige Verpflichtungen und einzigartige Rechte. Wenn du heiratest, hast du andere Rechte und Pflichten, als wenn du nicht geheiratet hast. Die Eheleute zum Beispiel, wenn sie verheiratet sind, stehen nicht mehr zur Partnerwahl zur Verfügung. Allein dieser Fakt. Bis ich verheiratet bin, kann da noch eine ganze Menge passieren. Und jeder weiß, das ist noch nicht verbunden. Ja, sie sind vielleicht schon einige Jahre zusammen, aber niemand wird sich wundern, wenn im Laufe der Jahre dann eine Beziehung auseinandergehen wird. Und kein Hahn kräht, ich sag mal, ja, gesellschaftlich, kräht auch kein Hahn danach, weil er sagt, hat noch nicht diese Qualität dieser Vereinigung gehabt. Aber wenn jemand heiratet, weiß jeder, diese Person ist verheiratet. In unserem Land äußern wir das zum Beispiel durch den Ring, ja, am Finger. Musst jetzt keinen Ring tragen. Ich sag nur, wie es in unserer Kultur meist funktioniert. Und wenn du auf Partnersuche bist, dann weißt du, verheiratete Person, mit der brauche ich gar nicht in diese Interaktion gehen. Weil die schon vom Markt weg ist. Wenn du heiratest, die Gesellschaft muss es wissen, weil durch die Heirat neue verwandtschaftliche Beziehungen geknüpft werden. Auf einmal ist da nicht nur eine Mama, sondern auch eine Schwiegermama. Meine Schwiegermama ist heute da. Wollen wir ihr mal einen Applaus geben, dass sie heute da ist? Bitte? Schleimer, ja. Und alle Mütter sagen, was für ein Schwiegersohn. Aber ihr habt gehört, sie hat nicht Amen dazu gesagt. Es gibt neue verwandtschaftliche Beziehungen. Auf einmal bist du in einer Familie, die hast du dir nicht gebastelt, die hast du nicht geprägt, die hast du nicht geformt. Du bist auf einmal dort elementarer Bestandteil. Eine neue Familie ist auf einmal mit im Geschäft. Aber solange du nicht verheiratet bist, gibt es diese verwandtschaftliche Verquickung nicht. Wenn du verheiratet bist, die Gesellschaft muss es wissen. Warum? Weil wenn dein Partner erkrankt, wenn dein Ehegatte erkrankt, hast du die Verantwortung für die Pflege und für die Versorgung. Das kannst du nicht abdrücken. Die Gesellschaft sagt, du bist verheiratet, du hast das Privileg, zusammen mit ihr allein verbunden zu sein und da soll niemand dazwischen funken, aber deine Verpflichtung ist auch, für diese Person da zu sein und sie zu umsorgen und sie zu pflegen. Bis hin, wenn dein Ehepartner stirbt, können Erbansprüche geltend gemacht werden. Überraschung, wenn du nicht verheiratet bist, dann wirst du auch kein Erbe deines Partners haben. Zumindest nicht automatisch. Aber wir wissen, die Ehe beinhaltet all diese Dinge und sie haben eine große Tragweite. Ich weiß, wenn du gerade verliebt bist und irgendwie ein Techtelmechtel hast, dann denkst du noch nicht ans Erbe. Zumindest hoffe ich das. Wir denken nicht über diese Dinge nach. Ja, was ist, wenn mein Partner oder meine schmucke Lady, die ich mir gerade anschaue, was ist, wenn sie eigentlich bettlägerig wird und erkrankt? Darüber denkst du nicht nach. Aber wir sollten darüber nachdenken. Wenn wir von uns meinen, dass wir Menschen sind mit Hirn und Verstand und auch ein Stückchen Weisheit, ich wiederhole mich in dieser Reihe sehr häufig, dann müssen wir die Dinge vom Ende her denken. Und du musst dir die Frage stellen, möchte ich für diese Person wirklich mein Ein und Alles geben? Und nicht ein bisschen Bettgeschichte und ein bisschen Genuss für den Augenblick, sondern bin ich bereit, wenn es darauf ankommt, mit Haut und Haar für diese Person mein Leben zu geben? Darum geht es. Die Gesellschaft muss davon Kenntnis nehmen. Wer trägt Verantwortung? Und deswegen wurde gesellschaftswirksam, öffentlichkeitswirksam damals verheiratet. Und nicht einfach, hey, das machen wir unter uns aus. Wisst ihr was? Wie lange solche persönlichen Vereinbarungen halten? bis zur nächsten Krise. Weiß ja niemand von. Haben wir ja nur für uns ausgemacht. Hat keinen Effekt auf die Gesellschaft gehabt, was wir gemacht haben. Und jetzt wird's schwierig. Wir sind getrennte Leute. So funktioniert das, wenn du eine Beziehung hast. Wenn du aber verheiratet bist, geht das per Definition nicht. Nicht in der Bibel und auch nicht in unserem Land. Die Ehe ist eine öffentlich von Gott, ist ein von Gott öffentlich eingesetzter Bund und der hat Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Ihr merkt, es geht um mehr als um dich und deine Angebetete oder den Kerl, den du dir gerade angelst. Es geht um weitaus mehr. Wir reden, wenn wir über Ehe sprechen und wann sie auch geschlossen ist, reden wir auch davon, wie eine Gesellschaft aufgebaut wird. Wie Beziehungen funktionieren, wie Familien funktionieren, wo Kinder reingehören und damit hast du ein gesamtes Gesellschaftskonstrukt. Wie funktioniert Gesellschaft? Über das, worüber wir heute reden, du denkst vielleicht, es ist ja nur irgendwie die Heirat. Von hier wird ein Land programmiert. Wenn wir an diesen Dingen rütteln oder als Christen unmündig sind und keine Kenntnis haben, brauchen wir uns nicht wundern, wenn unser Land umprogrammiert wird, wir in 10, 20 Jahren, und das ist nicht viel Zeit, in 10, 20 Jahren auf einmal dastehen und können unser Land gar nicht mehr wiedererkennen, weil die kleinste Zelle kaputt gemacht wurde. Und wenn die kleinste Zelle, wo es beginnt, schon kaputt ist, dann kannst du nichts darauf aufbauen. Dann hast du Anarchie und dann hast du Chaos in unserem Land. Dann hast du Kinder, die du erziehst, die nicht wissen, wohin sie gehören, was recht, was unrecht ist und was gesund und was heilig ist. Worüber wir hier gerade reden, ist nicht ein bisschen Romantik. Ja, versteh mich nicht falsch. Hochzeiten müssen romantisch sein. Müssen nicht, aber es ist schön, wenn es so ist. Amen. Nur ein Mann sagt das, Amen. Irgendwas ist jetzt ganz faul, ja. So, einige wenden an dieser Stelle ein. Wir fühlen uns aber bereits wie verheiratet. Wie oft ich diesen Satz höre. Wir fühlen uns aber bereits wie verheiratet. Unsere privaten Übereinkünfte zur Zweisamkeit alleine begründen in Gottes Augen noch nicht Realität über Ehe. Nur weil du dich so fühlst, heißt es nicht, dass Gott auch Zeuge war zwischen dir und ihr oder dir und ihm, um diese Ehe auch als gültig anzuerkennen. Die Samariterin aus Johannes 4 lebte in einer, wir würden vielleicht heute sagen, in einer eheähnlichen Gemeinschaft, aber für Jesus war ihre Beziehung zu diesem Mann keine Ehe. Johannes 4, Vers 18, denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Ja, sie hat einen Mann, aber sie hat ihn doch nicht. Versteht ihr? Die Frau hat ganz progressiv gelebt. Also die war ihrer Zeit voraus. Sie hat wie Deutsche im 21. Jahrhundert gelebt. Und Jesus sagt, der Mann, den du hast, ist nicht dein Mann. Ja, aber es fühlt sich so an. Was du fühlst, ist völlig Latte, wenn es um die Realität geht. Wir können gleich darüber sprechen, was dich dazu treibt, so zu fühlen und zu empfinden. Jesus ist da auch barmherzig und geduldig und geht auch einen Weg. Er versteht die Menschen und gibt ihnen auch Hinweise, wie sie zu einem erneuerten Denken kommen. Ja, alles richtig. Aber wir können nicht mit unserem Gefühl starten und sagen, weil ich fühle, ist Realität. Ich fühle jeden Tag eine ganze Menge. Preis den Herrn, ist das keine Realität, was ich fühle? Sondern was geschrieben steht, ist Realität. Insbesondere, wenn wir über heilige Dinge sprechen. Maria und Josef waren verlobt, hatten aber keinen sexuellen Umgang, obwohl sie vertraut und versprochen waren. Sie waren in den Augen Gottes, sie waren in den Augen der Gesellschaft und in den Augen der Familie, aber noch nicht verheiratet. Das war noch nicht vollzogen. Obwohl die beiden etwas verbunden hatte zu diesem Zeitpunkt ihrer Verlobung, was unvergleichlich ist. Wo Josef sagen könnte, naja Mensch, wenn jetzt schon Gott bei uns in der Ehe ist, nicht nur als Zeuge, sondern der ist sogar leibhaftig am Start. Komm, dann ist es so. Nein, wir sind verlobt, wir sind noch nicht verheiratet. Jakob und Rahel waren einander versprochen. Sie haben vor der Eheschließung jedoch nicht miteinander geschlechtlich verkehrt. Ihre Ehe galt erst ab dem öffentlichen Fest der Hochzeit. Es gab einen öffentlichen Akt, weil es um Gesellschaftsbildung geht. Es geht nicht nur um dich und dein persönliches Glück. Auch darum soll es bitte gehen, aber nicht alleine das. Sondern wenn Gott die Menschheit schafft, dann hat er Größeres im Sinn als nur dein persönliches kleines Glück. Weil Gott kann rechnen. Und er weiß, 1+1 wird mit Gottes Segen, wenn er es will, irgendwann 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei Russlanddeutschen 19, 11, 12, 13 ergeben. Und nein, auch im Alten Testament hat Geschlechtsverkehr noch nie automatisch die Ehe nach sich gezogen. Einige sagen, ja, mit Sex vor der Ehe haben wir kein Problem, denn seitdem wir Sex haben, sind wir verheiratet. Es ist schon irgendwie eine abstruse Logik, weil wenn das wirklich Ehe begründet, was wäre dann Sex vor der Ehe? Kommt ihr mit? Wenn Sexualität Ehe begründet, dann ist es faktisch unmöglich, Sexualität vor der Ehe zu haben, weil in dem Augenblick, wo du sie hast, ja die Ehe geschlossen ist. Also es ist in sich eine völlig unlogische Argumentation. 2. Mose 22, 15 bis 16. Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Ja, der sogenannte Brautpreis. Ist auch bis heute noch in einigen Kulturen üblich. Ist nicht nur damals im Alten Testament so gewesen. Ich habe einen Freund, der hat eine Afrikanerin geheiratet und dann musste er erstmal ordentlich zahlen. Da haben wir Deutsche richtig gut. Es war eine günstige Angelegenheit, deine Tochter zu heiraten. Aber der musste irgendwie, keine Ahnung, 3 Kühe und 2 Schafe kaufen. Okay, aber der Vers ist ja noch nicht vorbei, ne? Also hier geht's darum, hier kam es zum Geschlechtsverkehr, dann soll er auch den Brautpreis zahlen, damit das jetzt weitergehen kann. Vers 16 geht's weiter. Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben, soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. Also du wirst trotzdem zahlen, weil du ihr ihre Jungfräulichkeit geraubt hast. Aber die Ehe ist noch nicht gestiftet. Wir merken hier, der Vater in dieser Konstellation ist nicht bereit, seine in aller Regel sehr junge Tochter noch einfach jetzt loszugeben. Ich möchte, dass diese neue verwandtschaftliche Beziehung nicht geschlossen wird. Es ist nicht einfach nur eine Vereinbarung zwischen 2 Personen, sondern das prägt unsere Gesellschaft. Wenn einfach nur Geschlechtsverkehr Ehe begründen würde, dieser Vater wollte es in dieser Situation nicht. Und somit hat der Geschlechtsverkehr noch lange nicht die Ehe begründet. Dafür ist weitaus mehr nötig. Und so müssen auch einige Christen unserer Zeit Acht geben, dass sie nicht dazu neigen, alle Dinge immer zu vergeistlichen, einfach nur innerlich zu durchleben. Ich hatte eben gerade schon ein paar Beispiele gehabt. Taufen brauche ich nicht, ich habe meinen Jesus mit mir. Ich muss nicht in eine Gemeinde gehen und physischen Kontakt haben, weil ich und mein Jesus. Auch evangelikale Christen neigen dazu, geprägt vom Individualismus auf sich zu schauen und nur seine eigene Welt zu betrachten und zu reflektieren. Schon 1. Mose 2, Vers 24, das Wort, was Jesus eingangs zitiert hat, verdeutlicht, und das ist jetzt wichtig, dass die Eheschließung 1. Mose 2, Vers 24 verdeutlicht, dass die Eheschließung 1. Mose 2, Vers 24 verdeutlicht, dass die Heirat neben einer persönlich-geschlechtlichen auch eine öffentlich-gesellschaftliche Komponente kennt. Ich zitiere noch einmal. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Schauen wir uns erst einmal die persönlich-geschlechtliche Komponente an. Es heißt hier, er wird seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Wenn Gottes Wort davon spricht, dass der Mann der Frau anhängen wird, dann beschreibt das die persönliche Einheit zwischen Mann und Frau. Wörtlich übersetzt heißt es hier, dass sie aneinander kleben. Sie werden miteinander fixiert. Vielleicht sagt deswegen Jesus, was Gott zusammengefügt hat. Einige, die die Predigtreihe kennen, wissen, wörtlich sagt Jesus, was Gott zusammengejocht hat. In ein Joch gespannt haben. Zusammengeklebt. Und beide können nicht voneinander getrennt werden, ohne dass beide zum Schaden kommen. Ich habe das schon einmal erklärt. Nehmt mal ein Blatt Papier und noch ein Blatt Papier. Klebt das mal zusammen. Lasst das mal hart werden, trocken werden. Und dann versucht mal, diese zwei Papiere voneinander ohne Probleme zu lösen. Das wird in der Regel nicht klappen. Im Kindergarten hast du das vielleicht mal gemacht oder in der Grundschule, wenn du gebastelt hast. Du merkst, du reißt es auseinander, ein Fetzen bleibt dort, der andere Fetzen bleibt auf der anderen Seite. Du kannst es nicht mehr auseinander dividieren, ohne dass es zu Verletzungen kommt. Anhängen. Das ist eine sehr persönliche, intime Angelegenheit. Und diese Intimität findet ihren höchsten Ausdruck, indem sie ein Fleisch werden. Das heißt, dass sie sich körperlich vereinigen und in der gemeinsamen Sexualität diese Einheit in der Ehe zelebriert wird und gefeiert wird. Über dieses Thema werden wir uns wahrscheinlich das nächste Mal sehr intensiv auseinandersetzen oder besprechen. So, das ist die persönlich-geschlechtliche Ebene. Die allermeisten haben nur diese Ebene im Blick, aber das ist zu wenig, wenn wir darüber reden, wie funktioniert eigentlich Heiraten. Es gibt eine öffentlich-gesellschaftliche. Und das heißt eingangs in dem Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Verlassen an dieser Stelle bedeutet nicht einfach nur, dass er seinen Wohnort wechselt. Verlassen betont das Heraustreten aus bisherigen verwandtschaftlichen und familiären Eltern-Kind-Beziehung und ich verlasse das eine und trete in eine neue Gemeinschaftsform der Ehe hinein und diese Gemeinschaftsform ist stärker verbunden als Blutsverwandtschaft. Wenn du heiratest und Vater und Mutter verlässt, mit denen du blutsverwandt bist, gehst du in eine Verbindung rein, die stärker verbunden ist als die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Wir denken vielleicht manchmal, naja, mit dem habe ich ja dasselbe Blut. Oder meine Kinder haben auch dasselbe Blut. Aber du hast dich von deinen Eltern gelöst und du wirst auch deine Kinder lösen. Aber deinen Partner bist das der Tod. Euch scheidet. Wir haben hier eine ganz, ganz spezielle Vereinigung, die Gott vorgesehen hat. Eine neue Familie, ein neuer Haushalt ist entstanden, der von der alten Familie zu differenzieren ist. Dein gesellschaftlicher Status verändert sich und ist für alle Personen außen nachvollziehbar und eindeutig. Deine Zugehörigkeit ist bindend. Jeder weiß, du gehörst nicht mehr zu ihnen, sondern du gehörst in ein neues Format, in eine neue Gemeinschaftsform. Als ich über diese Themen mal mit einer Frau sprach, die auch schon in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt hat, sagte sie mir ein bisschen empört, warum macht ihr aus der Ehe immer so eine große Sache? Wir Christen, meinte sie, ne? Und dann dachte ich, okay, für sie ist das keine große Sache, so das Ding mit der Ehe. Sag ich, kein Problem, wenn das für dich keine große Sache ist, dann, du bist ja jetzt schon einige Jahre mit deinem Partner zusammen, ihr lebt zusammen, ihr schlaft miteinander, dann geh doch morgen mit deinem Partner zum Standesamt, frag, wann ist der nächste Termin, das wird dann recht bald sein, das ist gerade nämlich nicht Heiratssaison, Also ihr bekommt in den nächsten Wochen einen Termin und dann seid ihr verheiratet. Das ist ja keine große Sache. Auf gar keinen Fall. Auf einmal wurde sie richtig, ne. Ich sag, warum denn nicht? Was ändert sich denn? Ich sag, alles würde sich ändern. Und sag ich, wer macht jetzt aus der Ehe eine große Sache? Du oder ich? Das ist interessant, sie teilt alles mit dieser Person, was Eheleute teilen. Aber wenn es dann darum geht, das Ding festzumachen, für die Gesellschaft bindend, da bin ich raus. Das verändert alles. Aber warum? Du wachst doch jetzt schon jeden Morgen neben ihm auf. Und am nächsten Tag wäre es einfach nur öffentlich beglaubigt. Dazu war die Person partout nicht bereit. Was für ein Bekenntnis für die Beziehung, die ich da gerade lebe. Wisst ihr, dieser Charakter der Ehe, dass sie öffentlich geschlossen werden soll, dieses Prinzip finden wir auch schon im Alten Testament, wenn es um die Scheidung geht. Ich weiß, wir denken bei dem Thema vorwiegend an die Heirat. Aber wenn damals zum Beispiel ein Ehepaar in Krisen gekommen sind oder Ehebruch stattgefunden hat und Gott auch Auswege schafft für Opfer von solchen Situationen, wie wird eigentlich so eine Verbindung getrennt? Es reicht nicht zu sagen, du bist nicht mehr meine Frau oder du bist nicht mehr mein Mann. Wir haben uns einfach persönlich unter vier Augen miteinander darüber beratschlagt und das ist jetzt Fakt. Wir sind geschiedene Leute. Das war im Alten Testament nicht möglich. Du kannst bei dieser Art von Verbindung nicht einfach selber übereinkommen mit deinem Partner, wir sind geschieden. Deswegen gab es schon im Alten Testament das Prinzip des Scheidebriefs, dass du erst in dem Augenblick wirklich getrennt warst voneinander, wenn du den Scheidebrief ausgehändigt bekommen hast. Warum? Weil die Ehe eine gesellschaftsrelevante Sache ist. Und nicht einfach nur eine Laune von zwei Individuen. Vor allem, es hat auch den Schutz erwirkt von zum Beispiel, oft war es so, dass die Männer dann die Frauen ausgestoßen haben, weil sie irgendwas an ihr gefunden haben. Im Neuen Testament war das ganz krass. Wenn sie das Essen irgendwie verkocht hat oder so, dann so sind wir getrennte Leute. Sowas gab es alles. Eine sehr laxe und lapidare Scheidungshandhabe. Sodass eine Frau auch sagen kann, ich habe hier etwas in der Hand, liebe Gesellschaft. Ich hab's ja auf schwarz auf weiß. Das ist interessant, im alten Israel, deutsche Bürokratie. Schwarz auf weiß, Formulare. Gott geht sogar so weit, dass er mit seinem Volk in die Verhandlungen geht und sagt, ihr treibt so viel geistliche Hurerei, dass die anderen Götzen nachlauft, ich stell euch jetzt den Scheidebrief aus. Er sagt, das, was jetzt mit uns ist, wird jetzt offiziell. Es ist nicht nur etwas, was uns persönlich tangiert, sondern das bekommt eine Tragweite. Wir sind jetzt gelöst voneinander. Jeder soll es wissen. Alle sollen es hören. Es hat eine große Tragweite für die Gesellschaft. Was begründet also eine Ehe? Und dann müssen wir mal versuchen, die Kurve zu kriegen. Werner Gitt, einigen, denke ich, bekannt durch seine wissenschaftlichen Abhandlungen zur Schöpfung der Erde und Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, hat dazu gesagt, eine Ehe gilt erst dann, auch vor Gott, als geschlossen, wenn sich Mann und Frau dem in der jeweiligen Gesellschaft üblichen, offiziellen Ritual der Verheiratung unterzogen haben. Ein schön akademischer Satz. Du willst heiraten. Wir haben ganz am Anfang unserer Predigt gehört, dass Paulus sagt, hey, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Leider beschreibt Paulus da nicht, wie das dann geht. Okay, Paulus, ich will heiraten, aber wie denn? Werner Gitt kommt auch nach dem Schriftstudium dazu, okay, es ist eine öffentlich-gesellschaftliche Zeremonie, die irgendwie stattfindet. Schau in deine Kultur, wo du lebst. Was ist hier Usus? Sagt man das hier auch im Süden? Ja? Genau, man weiß ja nicht. Was ist das Ritual? Was sind die Zeremonien, die hier greifen, dass Mann und Frau dann als verheiratet gelten. Es gibt keine biblische Feststellung für die äußere Form der Eheschließung. Es gibt nicht in der Bibel, auf diese Weise wird verheiratet. Kulturen, Gesellschaften und Staaten haben unterschiedliche Weisen, wie sie diesem öffentlichen Aspekt der Ehe Ausdruck verleihen. Da gibt es das Standesamt zum Beispiel, was sagt, hier wird öffentlichkeitswirksam gesagt, wer verheiratet ist. In einigen Staaten ist es so, dass du nicht zum Standesamt gehst, sondern da reicht es, eine religiöse Zeremonie zu haben. Meinetwegen mit dem Pastor zusammen eine Zeremonie oder einen Gottesdienst zu feiern. Also in einigen Ländern verheiraten öffentlichkeitswirksam, gesellschaftswirksam Pastoren. In unserem Land passiert das nicht. Nicht mehr, genau, richtig. Trennung zwischen Kirche und Staat. Dankeschön. In anderen Kulturen ist es zum Beispiel das gemeinsame Sitzen auf dem zukünftigen Ehebett, was unter Zeugen stattfindet. Dann wirst du noch dankbar sein, dass du in Deutschland wohnst. Also Braut und Bräutigam sitzen dann auf dem Ehebett und unter Zeugen wird dann vielleicht auch so eine kleine Zeremonie abgehandelt, aber alle wissen, das ist das Ehebett, gleich geht's los. Also ich meine die Ehe, ja, die Ehe, ja, die, ja. Wenn man weiterredet, reitet man sich noch weiter rein. So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn wir öffentlichkeitswirksam Ehen schließen sollen, weil es eine Gesellschaftskomponente hat. In welcher Beziehung stehen wir Christen eigentlich zu diesem Staat? In welcher Beziehung stehen wir Christen zu dieser Gesellschaft? Und da sind einige Christen aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr weltfremd. Und auch schriftfremd. Sie denken, ach, das ist eine Sache, die ist was Geistliches, so was ich im Glauben irgendwie mache, mir ist der Staat egal. Ich frage dich, woher kommt diese Sichtweise, mit den Dingen zu verhandeln, die unser alltägliches Leben betreffen, dass dir das egal wäre, was in unserem Land passiert. Die Bibel vermittelt, dass wir eine positive Einstellung haben sollen zum Staat. Ich sage nicht, dass man alles gut finden soll, aber dass der Staat für Christen nicht egal ist. Ich möchte aus Titus 3 vorlesen, Titus 3, Vers 1. Dort sagt Paulus zu Titus, der ein Leiter von Gemeinden war, und er sagt, erinnere sie. Erinnere die Christen, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Wird schon mal hier nett eingegrenzt, zu jedem guten Werk, nicht zu bösen Werken. In einem Staat, wir hatten das auch schon einmal, gibt es auch böse Werke, wo wir nicht untertänig sind. Aber das ist erstmal die grundsätzliche Haltung. Ordne dich den Gepflogenheiten in deinem Land, in deinem Staat unter. Die Kardinalpassage ist Römer 13, Vers 1 bis 7. Das werde ich jetzt nicht lesen, weil das ein zu langer Text ist. Aber den musst du lesen, wenn du da hineinsteigen möchtest in das Thema. Und Paulus beschreibt das Verhalten eines Christen in der Öffentlichkeit beziehungsweise sein Verhältnis zur Gesellschaft und dem Staat. Und er sagt, Unterordnung und Gehorsam prägt unser Verhalten. Nicht wir bauen unsere eigenen Gesetze, wie Dinge hier öffentlich gemacht werden, sondern der Staat hat eine Ordnung. Und diese Ordnung ist für uns Christen nicht egal. Einige sagen, ja, aber mein Bürgerrecht ist im Himmel. Nach Philipper 3, Vers 20. Aber dein himmlisches Bürgerrecht löst dich nicht von der Verantwortung im Hier und Jetzt. Gott hat dich in dieses Land gestellt, unter diesen Staat, und du hast hier eine Verantwortung. Unser Verhalten soll im Staat als löblich anerkannt werden. Menschen müssen uns sehen und müssen sehen, das sind Menschen, die nicht Anarchie leben, sondern Menschen, die ein geregeltes und geordnetes Leben aufweisen, die vorbildlich leben. Und das wird manchmal unter Christen auch gern vergessen, deswegen sagt die Bibel, erinnere sie, dass sie das nicht vergessen. Wir sind keine Staatsfeinde. In den Dingen, wo der Staat Dinge tut, die mit unseren Überzeugungen übereinstimmen, müssen wir mitmachen. Ansonsten untergraben wir unsere eigene Glaubwürdigkeit. Das Ansehen der Gemeinde in der Gesellschaft war sogar ein Merkmal der ersten Gemeinde. Das heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 47, die Gemeinde hatte Gunst beim ganzen Volk. Das sind keine Aufrührer, das sind keine Rebellen. Es wurde manchmal gedacht, die wollen jetzt hier irgendwie alles auf den Kopf stellen. Nein, es sind ruhige Menschen, die ihrer Pflicht nachkommen. Und beachte, die Passagen, die über unser Verhältnis zum Staat sprechen, sind in einer Zeit geschrieben, wo es ganz andere Staatsformen gab als heute in Deutschland. Ist in Deutschland alles gut und recht? Nein. Es gibt große Probleme. Deswegen reden wir auch über dieses Thema. Aber glaubt ja nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise demokratische Verhältnisse hatten zu Zeiten von Paulus. Die Christen waren in der Regel verfolgt. Zu den meisten Zeiten verfolgt. Und in diese Situation, schreiben die Aposteln, ordnet euch diesem Staat unter. Die sind manchmal, die Apostel vor allem, gestorben. Unter den Regimen, die damals regiert haben. Und die Apostel sagen, sie verfolgen uns, ordnet euch unter. Dient. Und wenn ihr etwas nicht gegen euren Glauben geht, dann seid nicht so kleine Revoluzer, die immer dagegen schießen, immer dagegen, dagegen. Nein. Wenn dir etwas nicht gegen deinen Glauben geht, dann folge dem. Manchmal findest du es vielleicht doof, manchmal findest du es vielleicht lästig. Folge. Das ist deine Christenpflicht. Aber natürlich muss das Schlechte und das Gottlose nicht gefolgt werden. Petrus sagt in Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und ich mache mir nichts vor, bei dem Thema Ehe werden wir noch in ganz andere Gefilde kommen in den nächsten Jahren, wo wir eine andere Situation haben in unserem Land, wo wir dann Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Wenn uns auferlegt wird, gewisse Dinge zu segnen oder zu trauen, die wir aber im Namen Gottes nicht trauen können, und uns dann mit Strafen gedroht wird, dann soll es so sein. Also wir sind aufgefordert, den gesellschaftlichen Gepflogenheiten und staatlichen Ordnungen nachzukommen, damit alle erkennen und alle bekunden können, dieses Paar ist ab sofort verheiratet. Und in unserer Gesellschaft geschieht das durch das Standesamt. Das Standesamt hat die Autorität, Menschen öffentlich, rechtlich zu verheiraten. Wenn Paulus sagt, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate, dann bedeutet das für dich als Christ im 21. Jahrhundert in Deutschland zu dieser Zeit zum Standesamt zu gehen und zu heiraten. Ja, aber die kirchliche Trauung ist für mich viel wichtiger. Ja, in meinem Ring ist auch das Datum der kirchlichen Trauung eingraviert, weil das irgendwie emotionaler ist. Und auch für mich in geistig größere Tragweite. Ihr versteht, was ich meine, ja? Aber öffentlich, rechtlich, wo definiert wurde, hier ist jetzt eine neue Einheit gegründet und hier gibt's eine neue Verwandtschaftsbeziehung, findet an dem Tag statt, wo es öffentlich, rechtlich der Gesellschaft kundgetan wird. Und das wird beim Standesamt getan. Früher, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, da müssten vielleicht die Beamten mir aushelfen. Früher wurde es auch so gemacht, wenn du auf dem Standesamt geheiratet hast, gab es außen einen Aushang. Gab einen Aushang, wo du dann, wenn du durch die Stadt gestellt bist, dann sehen konntest, wer ist jetzt auf dem Heiratsmarkt nicht mehr verfügbar. Mist, die wurde mir noch unter den Nagel weggerissen. Ist interessant, warum? Weil Ehe mehr ist als eine private Übereinkunft von zwei Individuen. Gesellschaft wird geformt, Gesellschaft wird geprägt. Wenn wir in den Augen unserer Familie, in den Augen unseres Staates und in den Augen unserer Gemeinde nicht verheiratet sind, dann dürfen wir nicht davon ausgehen, dass wir in Gottes Augen verheiratet sind. Gott sind die Äußerlichkeiten nicht egal. Ich komme zum Schluss. Wirklich. Einige Christen können das gar nicht hören. Denen schmeckt das gar nicht. Aber wer diesen gesellschaftlichen, öffentlichen Aspekt ausblendet, der bastelt am Ende sein eigenes Eheverständnis und ist sich nicht im Klaren, wie sehr dadurch unsere Gesellschaft geformt wird. Bitte denk weiter als deinen persönlichen Frieden. Es geht um mehr als das. Es prägt unser Verständnis von Treue, von Ausharren, auch von Leiden, von Lieben, von Beständigkeit. wie wir über Ehe reden, definiert, wie wir predigen unserer Umwelt, was Ehe ist, was Mannsein ist, was Frausein ist, wo Kinder hineingehören, was gesunde und schöne Beziehungen sind. Das ist das, was wir durch unser Eheverständnis dieser Welt predigen. Mit unserer Vorstellung von Ehe predigen wir der Welt biblische Wahrheit, die selber nicht in die Bibel schaut. Deswegen geht es nicht alleine um dich. Es geht um die Idee Gottes und das hat immer einen gesellschaftlichen Faktor. Wenn du Ehe verstehst als eine private Übereinkunft, dann wird das Konsequenzen haben für unser Land und das hat sie jetzt schon, dass wir lose Verbindungen haben, selbst unter Eheleuten, dass permanent geschieden, wieder geheiratet, nichts ist mehr beständig. Das hat Konsequenzen. Und genauso, wenn an anderen Stellen das Eheverständnis verändert wird, die Ehe für alle ist letztendlich auch ein Produkt dessen, dass man von dem, was Gott wichtig ist, hinweggeht und sagt, wir bilden eine Ehe für alle. Das hat Konsequenzen für unsere Gesellschaft. Es werden künstliche Produkte ins Leben gerufen, die Gott, der Schöpfer, sich nicht ausgedacht hat. Und das wird Chaos erzeugen. Vielleicht sehen wir es jetzt noch nicht. Aber wer nicht ganz dumm ist und in die Geschichte schaut, weiß, dass solche Entscheidungen, die so sehr in unser Leben hineingreifen, immer Konsequenzen haben für Menschen. Und wenn wir anfangen, die kleinsten Zellen umzugestalten, umzuprogrammieren, werden wir irgendwann die Früchte essen, die wir jetzt sehen. Und es werden Leidtragende in diesen Familien stecken. Die kennen nichts anderes. Die haben ihre Konstellation irgendwie so erlebt und denken, das ist alles gut, aber es wird Konsequenzen haben, wenn wir nicht beständige, treue, liebende und auch mitleidende Ehepaare haben, die wissen, das, was ich tue, hat mehr als nur meine vier Wände, sondern formt die Gesellschaft. Denn hier wachsen Kinder auf und das ist die Zukunft von morgen. Wenn du heiratest, dann heiratest du nicht nur für dich. Du heiratest auch für diese Welt, weil es einen Effekt hat auf die, die uns anschauen. Und wir Christen sollten an dem abbrechenden Ast, an dem wir gerade sind, meine persönliche Prognose ist kein prophetisches Wort, aber meine persönliche Prognose ist, dass im Laufe der Jahre wir sehen werden, dass die Ehe gänzlich abgeschafft wird. Dann kommen wir in eine ganz andere Fragestellung, wie verheiratet wird. Die Fortsetzung wird es dann auch irgendwann mal geben. Wir sind gerade an einem abbrechenden Ast, aber wir Christen sollten nicht an diesem Ast noch reißen, sondern sagen, die Ehe ist heilig und wir bleiben daran. Lasst uns also eintreten für Ehen, in der persönliche Intimität gelebt wird. Ja, das Persönliche ist wichtig, aber auch Ehen, die maximal öffentlich wirken und wahrnehmbar sind, dafür, dass Ehepartner Verantwortung übernehmen füreinander im Leben, in der Krankheit und auch im Sterbeprozess. Dass wir ein Familienbild prägen, was gesund, schön und nachahmenswert ist. Und zu guter Letzt, wir zeichnen der Welt ein Bild mit unseren Ehen von der Liebe Gottes, der sich für alle Welt sichtbar dazu verschrieben hat, seine Kinder zu lieben und ihnen die Treue zu halten. Gott hat seine Liebesbekundung, seinen Bund mit uns nicht heimlich aufgerichtet, im Privaten. Denn Paulus sagt, schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen, sondern Jesus wurde öffentlich hingerichtet, dass alle es sehen. Hat er die öffentliche Schande auf sich genommen und hat mit seinem Blut öffentlich besiegelt. Es ist vollbracht und meine Schafe gehören zu mir. Nichts kann sie aus meiner Hand reißen. Wir sind verbunden und unsere Ehen kommunizieren genau diese Realität. Wir gehören zusammen, wir sind verantwortlich füreinander und wir haben einen Effekt für diese Welt. Amen.